And action.
I mean, I still would be no director, but a writer, if there was a Lubitsch to direct it, or a Ford, or a Buñuel, or I can mention 50 that I respect very, very, very highly. I don't jump with joy, you know, to directing. It's a very, very tough job.
Als ich diesen Film geguckt habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, so, wenn wir die Aufnahme machen, dann fange ich damit an, dann moderiere ich damit an, dass ich jetzt dieses Lied singe, was sie da singen. Und jetzt ist es einige Tage her oder so eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe, und es mag mir nicht in den Kopf kommen, deswegen hallo und herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder. Ich bin der Joe, der Ted ist anwesend.
Hey!
Und der Luke auch.
Hallo, kannst mit meinem Pfeifen machen, was du willst, aber jetzt musst du es reinholen.
Oh, du hast gepfiffen? Hab ich nicht gehört.
Auf der Capture ist es bestimmt drauf.
Okay, geil. Hat Zoom einfach entschieden, nö, Störgeräusch, filter ich raus.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, dann, okay, ich werde es ja dann beim Schneiden hören, was du gepfiffen hast.
Ich habe dieses Lied gepfiffen, also tatsächlich.
Okay, du hattest es noch im Kopf.
Ich habe ihn heute erst angeschaut.
Ganz frisch angeschaut.
Ja, well, das ist tragisch, cheating, wenn ich es nicht im Kopf gehabt hätte. Außerdem ist es das, was in How is Dr. Strangelove vorkommt, dieses Lied. Das ist, spielt im Hintergrund während der Bomber-Sequenzen.
Okay, doppelt
ist mir das vollkommen nicht entwichen. Mir kommt der Song überhaupt nicht
in das Lied. Im Film habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh ja, geil, dieses Lied, gleich Shazam oder so.
Das ist halt dieses.
Ach ja, genau. Ja. Okay, jetzt haben wir es ja doch drin. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Episode 10.
Wir starten die Folge einfach 10 Mal.
Für die 10. Episode, das ist gut, ja, genau. Ja. Ein drittes Mal herzlich willkommen zu Directed by Billy Wilder, Episode 10. Wir reden über Stalag 17 in der 10. Episode. Hätte er den nicht 7 Filme später machen können, wäre schön gewesen, aber
verpasste Chance.
Unfähig. Einfach unfähig. Es ist der 10. Film, Stalag 17, 1953. Es spielen mit William Holden back in action.
Hey.
Don Taylor, Otto Preminger, Robert Strauss. Robert Strauss, ich weiß gar nicht, wer sind die Deutschen? Der könnte einer sein. Nee, das ist nicht einer von denen. Harvey Lembeck, Richard Erdman, Peter Graves, viele mehr.
Peter Graves ist der vermeintlich.
Genau. Ah ja, der Doppelagent.
Ja.
Genau, es handelt von Kriegsgefangenen im namensgebenden Stalag 17. Musst dir nachschauen, was Stalag die Abkürzung ist. Stammlager habe ich
gehört. Ah, okay.
Das ist okay. Wusste ich auch nicht.
Okay.
Und es handelt von einer Kompanie, ein paar Gefangenen in einer Baracke, die zum Anfang des Films einen Ausbruchversuch starten. Also zumindest schicken sie, sie haben einen Tunnel gegraben, alles sehr geheim und so, und schicken zwei von ihnen nach draußen und die werden prompt erschossen.
Mhm.
Und ziemlich schnell stellt sich heraus, irgendjemand in dieser Baracke kollaboriert mit den Deutschen. Spielt während dem Zweiten Weltkrieg, sollte man vielleicht sagen.
Mhm.
Kollaboriert mit den Deutschen, weil was auch immer wir versuchen, die kommen immer drauf. Und ziemlich schnell verdächtigen sie William Holdens Charakter, der so ein bisschen ein Außenseiter da ist, weil er halt so sein eigenes Ding macht. Der hat auch immer wieder so Geschäfte mit den Deutschen, dealt mit Zigaretten, macht allerlei mögliche Unternehmungen quasi, veranstaltet Rattenrennen, wo er dann quasi ein Wettbüro veranstaltet. Er findet halt immer wieder, er ist sehr entrepreneurial, er ist sehr so ein Hustler halt, findet immer wieder Wege, das Leben für sich ein bisschen besser zu machen. Und weil er halt damit so ein bisschen Außenseiter ist, wird er gleich verdächtigt, ziemlich schnell zusammengehauen von seiner Kompanie, aber die Dinge gehen weiter, die Kollaborationen gehen offensichtlich weiter, und als dann die sind alle, was sind die vom Rang? Sergeants.
Sergeants, ja.
Genau, die sind alle Sergeants, und eines Tages wird ein Colonel oder?
Captain.
Was ist whatever,
Lieutenant? Ein höher. Ich kenne mich bei den Sachen.
Lieutenant könnte sein.
Lieutenant.
Genau. Kommt ein Lieutenant in das Lager, weil in dem Lager sind eigentlich nur Sergeants untergebracht, die Lieutenants sind in einem besseren Lager. aber der wird bei denen untergebracht, übergangsweise. Und als er dann in der Baracke erzählt, dass er für das in die Luft sprengen eines Munitionszugs verantwortlich ist und daraufhin, was natürlich gleich wieder an die Deutschen kommt, weil irgendjemand petzt ja, und er festgenommen wird, verhört wird, beschließt William Holden dann, seinen Namen reinzuwaschen, weil er sieht, dass die Lampe im Raum immer mal unterschiedlich verknotet ist, höher hängt, tiefer hängt. Ist das ein Teil der Kommunikation? Und irgendwann kommt er drauf, dass ein anderer der Gefangenen ein geheimer Deutscher ist. Also ein Deutscher, der halt akzentfreies Englisch spricht und mit den als quasi als Spion in dieser Baracke eingeschleust wurde von den Wächtern, die Infos nach draußen gegeben hat, und das Ganze endet, indem er sich quasi bereit gibt, den Lieutenant aus dem Lager zu schmuggeln. Da als Ablenkungsmanöver schmeißen sie den Verräter quasi vor die Tür, der dann von seinen eigenen Leuten erschossen wird. Und die beiden schaffen es nach draußen. Mhm. Das ist die Geschichte von Stalag 17, Stalag yes. 17. Ted, ich fange mit dir an. Das klang jetzt alles sehr dramatisch, ist aber deutlich mehr eine Komödie auch noch. Wie, ja. Wie ging es dir denn mit diesem Film?
Mir ging es ziemlich gut mit dem Film. Ich bin auch da reingegangen. Ich wusste nicht, dass es Stammlager heißt. Ich wusste nicht, worum es in diesem Film geht. Ich habe einfach auf Play gedrückt und war sehr überrascht von der Thematik des Filmes, von der Komik des Filmes, von dem Hin- und Hergetanze zwischen der sehr ernsten Thematik und der teilweise sehr irgendwie so Summer Campy Comedy, die da auch gespielt wurde. Ich fand das Ensemble sehr gut. Ich fand, dass die Leute sehr, also das ist so eine, es ist halt, das ist so ein Film, ja, William Holden ist drin und er spielt seinen coolen Charakter hier, aber das ist so ein Film, der so getragen von diesen Charakterschauspielern ist, die so alle so einfach weirde, teilweise sehr skurrile Charaktere spielen. Und hier habe ich halt auch vor allem die Deutschen sehr gemocht, die hier gespielt haben. Also einmal Sig Ruhmann, der den, was auch immer, der immer reinkommt zum Aufpassen, der auch den Kontakt dann hat, der dann immer die Komik halt immer hatte mit seinem Hin- und Herwechsel zwischen Deutsch und Englisch und die alle so, so Buddy, so halb Buddy, so auch diese Spannung, die in der Luft liegt die ganze Zeit.
Ja.
Die hassen sich, aber die späßeln miteinander die ganze Zeit und man merkt es von der ersten Sekunde und es ist immer so diese sehr, sehr weirde Tension einfach da. Und dann Otto Preminger als irgendwie Führer des Lagers, der auch sehr eindrucksvoll hier das macht. Ich habe ihn davor nie gesehen gehabt. Ich habe jetzt auch gesehen, dass er halt auch mehr Regisseur als Schauspieler war.
Wir haben eine weitere von Stroheim-Situation, absolut.
Mhm. Und der auch eine sehr... für mich eine sehr lustige Szene hatte, aber die können wir später nochmal eingehen, das ist einfach nur ein weirder Moment, den er da hat. Ich muss sagen, für mich hat dieser Film jetzt den Spagat nicht ganz so gut geschafft, zwischen Thematik und Komik, wie es der letzte Film für mich gemacht hatte. Mhm. Und ich muss sagen, tatsächlich ist es bei dem Film so der Fall, dass es könnte so tagesabhängig sein, wo ich ihn vielleicht an einem Tag mehr gefeiert hätte als an dem Tag, wo ich ihn halt gesehen habe, weil ich nicht wirklich sagen kann, was genau mir missfallen hat, also im Vergleich zu jetzt Ace in the Hole, den ich auf Nummer 1 gesetzt hatte, aber irgendwas, der hat mich nicht so ganz abgeholt und ja, aber ansonsten, trotzdem fand ich ihn einen sehr guten Film und bin, ja, wie wir schon nochmal sagen werden, ich bin sehr überrascht halt mit den ganzen Ecken, die halt Billy Wilder so für sich nimmt, von einem Genre zum nächsten, von einer Thematik zum nächsten. Es ist sehr, sehr interessant, wie freigeisterisch er so einfach von Sache zu Sache springt, wo er einfach so wo sein Interesse halt liegt. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Aber ja, das ist so der erste Eindruck.
Alright, Luke, wie ging es dir mit Stalag 17?
Ich hatte auch keine Ahnung von diesem Film vorher. Ich hatte irgendwie Stalag als Gefangenenlager der Roten Armee abgespeichert und dachte mir, geht es um deutsche Soldaten in einem Gefangenenlager der Roten Armee? Das wäre ja krass. Aber nein, weil es klingt irgendwie so, halt irgendwie Stalag. aber nein. Es ist Stammlager.
Das ist okay, noch so kurz bevor die Redskins so richtig angefangen haben. Ich glaube, so ein paar Jahre später wäre es wahrscheinlich sogar wahrscheinlich gewesen.
Ja, aber ich dachte, vielleicht ist es super. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es war einfach nur so ein, interessant. Ich glaube, für einen Moment dachte ich mir, geht's jetzt um amerikanische Soldaten, die irrtümlicherweise für Deutsche gehalten werden, weil die Rote Armee weder Deutsch noch Englisch spricht und dann in einem Gefangenenlager der Roten Armee festsitzen. Das dachte ich. Okay. Dachte ich mir, Billy, das war ja mal ein krasser Plot. Und dann war es aber das nicht. Ich finde, man merkt diesem Film total seine Theaterwurzeln an. Es gibt sehr viele Szenen, von denen ich das Gefühl habe, dass ich sehr gut vor mir sehe, wie sie auf der Bühne einfach sehr ähnlich inszeniert und dargestellt sind, wie sie in diesen Einstellungen waren. Ich denke auch Ensemble getrieben und dadurch auch für mich überzeugend, komisch. Es ist diese Leichtigkeit im Angesicht von eigentlich, ne, ich kaufe denen auch nicht so wirklich ab, dass sie leiden oder dass sie Hunger leiden, also niemand von denen. Ja. Das ist tatsächlich der harte Realismus und Alltag in diesen Gefangenenlagern, die ja sicherlich wesentlich angenehmer waren als die KZs potenziell, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut sie recherchiert haben.
Ja, ja. Aber es ist jetzt, die machen hier einen Witz, dass sie so ein bisschen auf die Genfer Konvention scheißen und der Inspektor vorbeikommt, dann machen wir alle schön. Also das ist schon, aber das ist jetzt kein Vergleich zu einem Arbeitslager oder so. Also
ja, genau.
Not the same. Ein Spaziergang war es sicherlich nicht.
Es ist irgendwie, die Skurrilität, die da drin steckt, hat mich sehr an Operation Petticoat erinnert. Ha. Was ja eine Serie eigentlich war, aber es gab auch einen Spielfilm dazu und das ist irgendwie Ich kenne auch nur den Film. Also die Serie habe ich auch nie gesehen. Die soll auch nicht so gut sein, aber der Film ist super. Macht sehr viel Spaß.
Der Film ist sehr witzig.
Und so ein ähnliches Gefühl hat dieser Film auch, minus die Frauen. Und ich glaube, ich kann sehr gut benennen, was mir an dem Film nicht gefallen hat, nämlich natürlich aus heutiger Sicht dann einfach dieses schlecht gealterte, ja, generell, sobald Frauen in diesem Film vorkommen, ist es halt einfach ein Rudel Wölfe, die machen. Und natürlich ist es vermutlich relativ realistisch. Ich meine, ich habe auch im Knast gearbeitet und ich hatte Kolleginnen, die definitiv berichtet haben, dass Gefangene sie ungefähr auf dieser Ebene auch sehen. Also das ist jetzt nicht vollkommen abwegig und trotzdem ist es irgendwie, tut's der Comedy in meiner Wahrnehmung oder für mich persönlich einfach irgendwie nicht gut. Da machen wir dann Jokes, von denen ich denke, da bleibt mir so ein bisschen das Lachen im Hals stecken. Da will ich es nicht so, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier so hundertprozentig mitgehen will, wenn es irgendwie um, haha, Spannereien sind lustig, so klar, war vielleicht mal witzig für mich in meinem Leben, aber die Zeit ist irgendwie vorbei.
Ja. Klar.
Aber ich fand ihn dadurch, dass es nicht irgendwie ein großer Teil des Films ist, sondern halt nur so kleinere Sequenzen gibt, fand ich das overall nicht schlimm. Und dann ist es gleichzeitig aber, was ich so krass finde, ein super spannender Film, weil wir die ganze Zeit irgendwie dieses Rätsel haben und das hat sich für mich auch nicht so wirklich, also letztendlich auch erst mit der Auflösung. Ich habe ja schon gedacht, dass er es nicht sein kann irgendwie, weil es zu offensichtlich war, aber ich habe schon die ganze Zeit gerätselt, wer könnte es sein und haben wir irgendwelche Hinweise gesehen, ne? Weil die mit dieser Schachfigur und dieser Schnur, der Lampenschnur, denkt man sich ja schon so, oder habe ich mir gedacht, habe ich gesehen, ich habe mich echt zurückhalten müssen, mich zurückzuspulen, habe ich gesehen, wer das gemacht, also wer zuletzt die Figur berührt hat oder wer zuletzt diese Lampe berührt hat. Also das ist echt cool,
yes.
Das ist wirklich cool, dieses Rätsel, das sich so nach und nach entspinnt, schön inszeniert, hat mir dann fast noch mehr gefallen als die Comedy, die natürlich auch sehr, ne, sehr cool ist und rundum ein runder Film. Definitiv. Nicht die allergrößte Sternstunde von ihm, würde ich jetzt schon mal so sagen für mich, aber solide, sehr witzig. Joe, wie ging's dir denn?
Nice, sehr ähnlich. Also ich meine, ne, das ist hier, wenn man jetzt sagt, okay, der ist jetzt nicht so auf demselben Level wie jetzt Sunset Boulevard, dann ist das halt so,
ja, ich meine,
grading on, also für mich jetzt grading on a curve.
Ja, ja.
Weil ich fand den auch sehr, 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 sehr gut. Also wir haben den auch sehr, sehr hoch bewertet. Hatte sehr viel Spaß mit dem und war halt wie Ted ja schon gesagt hat, ne, von diesem Sprung vom Genre zum Genre. Also nachdem ich Ace in the Hole gesehen hatte und ich wusste thematisch, worum es in Stalag 17 geht, war so, ah ja, okay, ernster. Wir gehen wieder in Richtung hier Five Graves to Cairo, ne, zurück im Kriegsschauplatz und Gefangenenlager und so weiter.
Ja.
Und dann öffnet dieser Film und es ist halt einfach eine Komödie und es war so, wow, okay. Ein harter Switch von dem gritty Journalismus-Drama hin zu einer Komödie im Kriegsgefangenenlager. Holy shit. Und das meine ich halt auch, also was ich hier dann eben genauso wieder beeindruckend fand, war der Spagat, den ich auch hier sehr erfolgreich fand zwischen ernster Thematik und Comedy, wo hier natürlich der Fokus viel mehr auf der Comedy ist, ohne jetzt die ernsten Aspekte aus dem Blick zu verlieren. Und auch hier fand ich es wieder faszinierend, wie der Spagat geschafft wird, ne? Wie diese Gruppe an Charakteren einfach so lustig sein kann und die Interaktion zwischen denen ist lustig und ist ja auch ganz viel Galgenhumor und schwarzer Humor und so weiter dabei. Aber gleichzeitig der emotionale Kern, nämlich wo die zwei Kameraden von denen erschossen werden und dann wie Leichen da im Hof drapiert werden, damit die das alle sehen und so. Also so dieser Sadismus der Nazis und die Ernsthaftigkeit in diesem Lager zu sein, halt trotzdem nicht verloren geht. Und auch, ne, dass wir sind im Krieg und das ist alles schlimm und wir wollen auch wissen, wie es draußen abgeht und so. Dass das alles noch so Thema davon war. Oder auch dann so eben, was ich gerade schon angesprochen habe, so, ah ja, okay, da kommen dann tatsächlich Inspektoren von der, die checken, ob wir die Genfer Konvention einhalten und jetzt hübschen wir als Nazis mal kurz das Camp, damit die Happy hier wieder abziehen. Was ja auch super darke Untertöne hat, ne? Und es ist halt mehr so als Galgenhumor gespielt in dem Fall. Und das hat für mich eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich stimme zu, dass halt alles, was mit den russischen Frauen im Nachbarlager ist halt so ein bisschen iffy natürlich aus heutiger Sicht. Ja, vor allem halt, dass es als Joke gespielt wird, so, ne? Aber ich konnte da jetzt einigermaßen gut drüber wegsehen, einfach so als Produkt seiner Zeit, sage ich mal. Weil es halt auch nicht lol, da ist es wieder.
Ja, ich hab's gesehen.
Wo waren wir? Falls sich das nicht schneiden lässt, wir haben gerade festgestellt, dass Zoom auf die Gesten reagiert und dann Emojis schickt, was sehr weird ist. So, das hat uns jetzt einfach fasziniert für ein paar Minuten und jetzt machen wir weiter. Genau, also alles, was mit den Frauen zu tun hatte, war halt so ein bisschen, naja, aus heutiger Sicht halt eklig. Und es halt, also ich glaube heute, wenn würdest du das vielleicht insofern ähnlich machen, als dass es halt eine interessante Spannung reinbringt, Dynamik, aber du würdest halt welche von denen kennenlernen und so.
Ja. Ne?
Und die dann, dass das ein richtiges Ding ist halt. So sind sie nur so ein weirdes Side-Ding. Ja, und wie ihr auch gesagt habt, so was diesen Film halt so 100% trägt, was der Fokus des Films ist, ist diese Dynamik zwischen den Charakteren, wo wir wirklich viele einfach gut kennenlernen. Die sind distinkt genug voneinander, dass wir die unterschiedlichen Typen, die unterschiedlichen Personalities in dieser Baracke kennenlernen und lieben lernen ja auch. Ne? Deren Interaktionen sind das, was es am Ende lustig macht. Und auch die Interaktion eben mit den Deutschen, mit den Wachen. Also gerade, wie ihr auch schon gesagt habt, Sieg Roman ist ein wirkliches Highlight meinerseits. Die Dynamik, die er immer mit denen hat. Was ist der Satz, den er immer sagt mit denen?
Der redet so viel.
Er hat so ein Catchphrase, er und diese zwei Typen. Schaffen sie ab oder
Droppen sie dead.
Ja, genau.
Ich droppen so sie dead. Genau.
Yo. Droppen sie dead.
Sprechen sie Deutsch, droppen sie dead.
Ja, sprechen sie Deutsch, droppen sie dead. Und dann immer, wenn er anfängt, eben mit den Befehlen zuzubellen, dass sie dann immer anfangen, dass einer von denen halt immer zurückbellt sozusagen, aber halt wie so ein Hund. Ich habe so oft einfach laut gelacht bei den Interaktionen und den In-Jokes auch einfach. Und das, ich meine, da merkst du halt, dass es ein deutschsprachiger Regisseur auch ist, ne, der den Sprachwitz zwischen den beiden Sprachen auch einfach gut einsetzen kann. Das habe ich so selten gesehen, ehrlich gesagt, wo das so gut funktioniert und auch so kulturelle Differenzen jetzt ganz generell auch einfach lustig auf die Schippe genommen werden. Das mochte ich sehr. Und dann halt natürlich auch einfach mit dem Kriegsschauplatz und, keine Ahnung, so ein Blick in so ein Gefangenenlager zu gehen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Filme aus Kriegsgefangenenlagern, vor allem im Zweiten Weltkrieg, gesehen oder auch nicht viel drüber gelesen. Also es ist ein Thema, mit dem ich mich nicht wahnsinnig beschäftigt hat. Und so, klar, Komödie und ein bisschen überhöht und so weiter, aber generell so dieses Blick in das Lagerleben, ne, mit dem Handel, mit den Wachen und, ne, dass das so eine eigene Wirtschaft und eigene Dynamik in sich wurde, das habe ich schon auch gelesen. Also war ein interessanter Einblick einfach. Also das, ich mochte den Film sehr. Also hab wieder gefeiert, Winning Streak Continues, fand sehr geil. Und würde sagen, zu Beginn ein paar Hintergrundinfos, wie immer. Wie ihr ja schon gesagt habt, basiert das auf einem Theaterstück. Billy Wilder hat das Stück in New York gesehen und hat dann direkt im Anschluss Paramount angerufen und überzeugt, dass sie die Rechte an dem Stück für ihn kaufen. Das Stück hatten Donald Bevan und Edmund Trzczynski geschrieben, basierend auf ihren Erfahrungen als Kriegsgefangene im echten Stalag 17b, in dem sie gefangen waren. Also sie sind einfach in dem Lager gewesen. Das echte Lager war wohl in Österreich, wenn ich mich recht erinnere. Aber halt, da haben die quasi ihre Erfahrungen aufgearbeitet. Und für den Film wurde einiges verändert. Also in A natürlich, weil sie ja einfach Sachen visuell, also viele, viele Elemente reingebracht haben, wo sie Dinge visuell erzählt haben, statt im Theaterstück halt im Dialog oder Monolog. Und gerade der William Holdens Charakter, Sergeant Sefton, wurde deutlich angepasst für William Holden. Also es wurde eine meatier Rolle, eine spannendere Rolle für einen Star seines Kalibers, sage ich mal, draus gemacht. Ja, wobei genau eben nicht auf alle. Also er hatte wohl immer mal gefragt, dass sie ihn weniger zu einem Scumbag machen. Aber darauf hat Billy Wilder sich nicht eingelassen. Nichtsdestotrotz war Edmund Trzczynski wohl sehr negativ überrascht davon, wie viel von seinem Stück verändert wurde. Er selber hat eine kleine Rolle übernommen, also er ist einer der Typen in der Baracke, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er überhaupt was sagt. Triss ist sein Charakter.
Okay.
Ich habe mich nicht wirklich an ihn erinnert. Und er war eben wohl so schockiert, wie viel von seinem Werk verändert wurde, dass er irgendwann während den Dreharbeiten aufgehört hat, mit Billy Wilder zu sprechen. Und Billy Wilder hat dann später gesagt, naja, wenn er in seiner Position gewesen wäre, hätte er auch nicht mehr mit dem Regisseur geredet. Also er konnte das schon verstehen. Aber so ist es halt, wenn du irgendwas adaptierst für einen Film. Das wird halt einfach sehr anders. Das liegt in der Natur der Sache. Der Film wurde chronologisch gedreht, was ich krass fand. Also, oder halt einfach interessant fand. Und Teil des, also der Grund dafür war auch, weil die Schauspieler kein vollständiges Drehbuch zur Verfügung bekommen haben. Die haben nie erfahren, wo das Ganze hingeht, wo die Reise hingeht, wer der Informant ist. Und haben das dann erst 3 Tage vor Drehende im Prinzip erfahren. Also an dem Tag, an dem sie das gedreht haben, wo sie alle rausfinden, wer der Informant ist. Was ich einen coolen Regiekniff einfach fand. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, William Holden wurde auch so, hat so abseits von den anderen Schauspielern, also hat sich von denen distanziert verhalten, auch wenn die Kameras nicht liefen, ne, was sehr oft gemacht wird, wenn so eine Distanz zwischen Charakteren sein soll. Ja, also alles drauf angelegt, die Experience und damit das Schauspiel so authentisch wie möglich zu machen. So, und das sind auch die paar Hintergrundinfos zum Einstieg. Und ich würde sagen, wir starten in das Gespräch mit der Szene, dem Moment, einem Aspekt des Films, den ihr auf jeden Fall als erstes besprechen wollen würdet. Gibt's da was?
Ich würde gerne das Comedy-Duo ansprechen. So die, also ich meine, es gibt viele, aber es gibt die zwei, den wie heißt der, Beast oder Animal, glaube ich.
Animal, ja.
Und sein Buddy. Diese Dynamik, ich würde gerne in dieser Dynamik baden.
Das ist einfach die so Laurel richtig. And Hardy des Stalag 17.
Ja, die Laurel und Hardy des Gefangenenlagers.
Ja.
Ich meine, oh, ja, es ist einfach köstlich. Ist so lustig. Es hittet auch sehr gut. Sind es Comedians gewesen? Ich hab tatsächlich mich überhaupt nicht mit den Schauspielern auseinandergesetzt.
Ich habe keine Ahnung. Also Robert Strauss ist der Animal gespielt hat. Da steht jetzt auf Anhieb erstmal nichts von Comedian.
Aber bei Harry Lembeck, American Comedic Actor, also
ja. Ah, ja, okay.
der den Harry Shapiro
ja.
gespielt hat.
Ja, der hatte auch irgendwie so ein bisschen so einen New Yorker Akzent.
Ja.
Er war so der, oder? Schon der New York Jew in der Gruppe einfach sein.
Total, ja.
Absolut. Sein.
Und auch Robert Strauss ist der Schauspieler, aber ich hatte auch immer bei dem anderen das Gefühl so, okay, der ist irgendwie so Italian-American, also, ja. So irgendwas in die Richtung irgendwie.
Ja,
Haben sie nicht auch Witze in die Richtung gemacht? Also ich hatte das Gefühl, die beiden sind halt einfach so die zwei Aspekte von New York aus der Zeit.
Ja, schon irgendwie.
Jewish Immigrants, Italian-American Immigrants.
Ja, Robert Strauss ist auch in New York geboren, also echter New Yorker. Okay.
Ja, ist ein super Duo. Ja. Also die grounden den Film wirklich, also in der Komik, dass das halt auch funktioniert. Weil der Rest ist schon, also auch die Komik außerhalb von den beiden hält sich so ein bisschen zurück. Hier, sie sind wirklich der Comic Relief für einen Film, der teilweise halt auch wirklich ein Relief braucht, genauso wie der letzte Film. Also hier haben wir schon sehr düstere Szenen. Und dann, wenn die beiden kommen, dann kann man so ein bisschen, wie Joe letzte Episode gesagt hat, kann man sich so ein bisschen durchschütteln und dann ist man ein bisschen empfänglicher für was noch kommen wird. Und die machen das super gut. Und dann halt auch vor allem, und das hast du auch schon erwähnt, das habe ich auch schon erwähnt, die Dynamik von den beiden mit Sig Ruhmann, seinem hier Sergeant Schulz und das Hin und Her von den dreien war, ich glaube, für mich auch der Highlight. Also zumindest was die Komödie angeht, der Highlight vom Film.
Mit Sicherheit. Also die Dynamik zwischen den beiden und dann ihm, also ne, dem Dreiergespann, dem antagonistisch-komödiantischen Dreiergespann ist Gold wert und hat immer wieder für laute Lacher bei mir gesorgt. Und wie gesagt, das habe ich schon öfter mal gesagt, ne, wenn ein Film mich, wenn ich ihn alleine gucke, laut zum Lachen bringen kann, das ist Königsdisziplin. Und der hier hat das immer wieder geschafft, gerade mit den beiden. Wobei ich auch beeindruckend fand, wie emotional gegroundet die beiden dann doch sind. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass die einfach nur wacky Sidekicks sind, die halt weirden Shit machen. Das sind sie dann einmal kurz, ne, wo sie dann diesen Scheme haben, dass sie zu den Frauen ins Lager kommen mit der Farbe, wo sie da sich ausgeben, als würden sie, was weiß ich, den Weg bemalen, whatever. Da ist es wahrscheinlich am slapsticky, dick und doofigsten so Lauren Hardy-Nummer so, ne? Aber dazwischen ist halt dann doch immer wieder eine emotionale Erdung. Es gibt diese Szene, wo die Briefe kriegen und der eine Animal kriegt, glaube ich, keinen oder so. Oder auch ihre Dynamik mit dem einen Typ, der so heavy traumatisiert ist, der ja quasi nicht spricht, ist, glaube ich, ne? Oder halt selten oder halt also nicht viel macht, außer rumsitzen und gucken und gelegentlich auf seiner Flöte spielen. Ja, oder auch, wo sie ihm dann die Flöte wegnehmen und in den Schlamm schmeißen und dann sich schlecht fühlen. Also, ne, da sind immer wieder emotionale Untertöne drin, die echt sind, ne, die sich echt anfühlen und die auch für voll genommen werden, auch wenn es von den zwei Comedy-Sidekicks ausgeht. Und das ist, glaube ich, viel hier, was diesen Film am Boden hält und nicht sich dann auch merkwürdig anfühlen lässt, dass wir jetzt Witze machen über die Situation in einem Kriegsgefangenenlager, weil die emotionale Grundlage ist immer ernst, ist immer ehrlich. Und die beiden tragen, glaube ich, einen großen Teil dazu bei.
Ich meine, ja, auf jeden Fall, nicht ohne Grund sind sie so noch die beiden, die noch auf dem Poster sind, neben dem Headshot von William Holden. Und die Sache ist auch sie sind die einzigen beiden, die den Bezug, wo wir in den Bezug zur Heimat mit denen eingehen. Wir lernen nichts über die anderen. Wir schauen uns die Briefe der anderen Charaktere nicht an. Das sind die zwei so auserzähltesten Charaktere, die wir haben. William Holden, der ist ja absichtlich auch so ein bisschen, sein Charakter ist absichtlich so, ja, in sich eingezogen, weil er niemanden traut und er will einfach nur so das Beste aus der Situation machen. Und dann absichtlich nennt man auch nicht viel von ihm, weil man ja ihn auch so ein bisschen verdächtigen soll während dem Film, auch wenn er zu offensichtlich ist, dass es auch wirklich sein kann. deswegen sind halt die beiden so, ja okay, sie sind die Komik, aber sie sind auch das Herz vom Film. Und halt eine Sache, wieso mich dann auch das mit den Frauen nicht so gestört hat, ist, dass ich erstens so weitaus Schlimmeres aus so raunchy Comedies von vor 20 Jahren gewohnt bin. Das hier halt auch vor allem wegen des Slapsticks es für mich halt, okay, Lauren Hardy kenne ich jetzt nicht oder habe ich jetzt nichts von denen gesehen, aber allein die Szene mit der Farbe ist für mich so eine Chaplin-eske so eine Szene und halt auch generell so ihre Interaktion mit den Wächtern, es ist wie The Tramp mit Polizisten. Und das ist das mit der Farbe, wo sie Volleyball spielen und der Typ den einfach sein Gewehr in die Hand drückt.
Zurück, das ist einfach so.
Oh, es ist, die Gratwanderung, die sie da machen, ist halt einfach genial und für mich hat sehr gut funktioniert und natürlich auch nur deswegen, weil es halt auch nur so zwei, drei kurze Sequenzen sind, weil hätten sie da noch ein bisschen mehr fokussiert mit auf den Frauen, dann wäre es halt auch vielleicht auch zu viel geworden, aber das war zum Glück kein Fokus vom Film. Obwohl ich auch sagen muss, es fühlt sich halt sehr, also viele, viele Filme, die danach kommen, viele Filme, die in normalen Gefängnissen spielen, fühlen sich ähnlich an. Also viele Filme, die auch diese Komik mit reinbringen wollen oder viele komisch angehauchte so Filme, die in Prisons einfach spielen, die schauen sich hier viel ab von den Dynamiken, die sie haben, von der Ensemble-Sache. Ein Film, an den ich mich, okay, das ist komplett out of left field. Also das war so einer, an den ich mich jetzt erinnere, aus den 2000ern, den ich als Jugendlicher aufgesehen habe. Das war The Longest Yard, ja. So das amerikanische Remake. Stimmt. Von dem britischen Film, halt von Adam Sandler, wo sie halt Football spielen im Gefängnis. Und es halt auch so wildly zwischen super dramatischen Szenen, wo jemand in der Zelle angezündet wird, zu absoluten Slapstick halt hin und her springen. Da klappt es nicht so gut wie hier. Aber ich sehe so viele Elemente, die ich schon gewohnt bin und hier halt einfach nochmal in einem überraschenderen Setting mit sehr gekonnter Komik und dann, wie du gesagt hast, also das ist mir so da nicht aufgefallen, aber ja, einfach diese Tatsache, dass ein nicht deutscher hier Schriftsteller und Regisseur, der hätte die Komik, die wir so da gesehen haben, hätte niemand sonst schreiben können auf diese Weise. Mhm. Also vor allem halt auch, wie sie mit der Sprache spielen. Und da, was mich auch mehrmals einfach zum Lautlachen gebracht hat, es ist halt super beeindruckend. Also einfach, es ist einfach gut. Es ist einfach gut gemacht. Es ist einfach gute Comedy hier. Und dann halt währenddessen halt auch gute, irgendwie auch die Kameradschaft, die ist auch super glaubwürdig. Und deswegen will man auch wissen, wer der Verräter ist, weil wenn man sich nichts um die Gruppe schert, dann ist auch irgendwie der Plot ein bisschen verloren, aber weil diese ganze Gruppe so halt auch die Dynamik und halt auch alle drumherum so interessant sind und so gut miteinander viben und die Dynamik so gut ist, deswegen will man auch so, okay, ich will, dass es der Gruppe gut wird, wer ist der Verräter, wer hat's gemacht, ja. Und ich finde, das ist halt auch sehr, sehr clever gelöst.
Habt ihr jemals gedacht, dass es William Holden sein könnte? Oder war das immer so, naja, okay, der ist zu früh verdächtigt. Das
zu früh, nicht sein. Ja. Also, der hat ihn zu früh abgestempelt für mich, als dass ich ihn in Erwägung hätte ziehen können.
Ja, ging mir auch so. Ich habe auch das Letterboxd-Cover gesehen und dachte mir so, das ist der Protagonist des Films. So ein bisschen, nicht der Protagonist, aber halt so, ne, das ist so der sly Dude, der nix, also, ja, nee. Du?
Naja, also mir war schon klar, dass das ziemlich sicher nicht ist und ne, dass da noch ein Twist kommt oder so, aber ich fand, die haben ihn ausreichend Verdacht im Raum, dass nicht klar war, wie weit geht's. Also selbst wenn er jetzt nicht der ist, der die Infos rausgibt, war trotzdem ausreichend nicht geklärt, wie weit seine Kollaboration mit den Deutschen geht.
Mhm. Ja.
Und wie er dazu auch steht, rein ethisch. Also selbst wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ja, okay, der ist es wahrscheinlich nicht, also wäre zu einfach jetzt, dann ist er trotzdem nicht unbescholten, ne? Mhm. Weil er ja trotzdem sehr chummy ist mit den Wachen und so weiter und sehr darauf bedacht, dass sein Vorteil gewahrt wird, ne? Dass sein Leben in diesem Lager bestmöglich verläuft und dabei auch so ein bisschen die anderen links liegen lässt, wenn es sein muss. So, ne?
Mhm.
Und das war erfolgreich. Also es hat ihn nie zu einem Helden gemacht in dem Sinn. Bis halt zum Schluss, wo er dann entschließt, okay, ich bin tief genug gefallen und ich sehe schon, dass ich sehe meine Rolle hier und dass ich auch mehr beitragen kann. Also, na klar, er will sich selber reinwaschen, aber der Film zeichnet es ja schon so, dass er auch so ein moralisches Awakening hat, ne? Dass es schon auch seine, ja, was weiß ich, Pflichtgefühl, die moralische Richtigkeit davon, hier diesen Typ rauszuholen oder generell Widerstand zu leisten.
Mhm.
So. In welcher Form auch immer, ist ja jetzt erstmal wurscht. Ich glaube, das ist mehr so, diesen Typ rauszuholen, ist jetzt mehr so ein Symbolbild, dass er sich von einem Kollaborateur, auf welcher Ebene auch immer, zu einem Widerstandskämpfer quasi mausert, Stück für Stück.
Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe jetzt die letzten 2 Sekunden die Bilder von IMDb durchgeschaut und gerade hier so ein Castbild gefunden. 93 von 119, schaut euch das bitte an. Das ist der gesamte Cast mit Gloria Swanson, die zu Besuch war anscheinend und die sitzt so in der Mitte einfach unter den.
Witzig.
War ich so, what? Kenn ich doch. Hat sie ihren alten Kollegen besucht.
Ich finde es schön, wie starstruck so viele von den Jungs aussehen.
Ja, wie die Leute in Sunset Boulevard, wo sie da ist.
Ja, vor allem Robert Strauss. Robert Strauss sieht aus wie ein nervöser Junge in Anwesenheit seines Idols.
Oh ja, sorry für das Abgelenktsein. Das Bild hat mich so ein bisschen
weggeholt. Ja, das ist ein gutes Bild.
William Holden
zurück zu William Holden.
Also ich finde ihn natürlich einen recht interessanten Charakter, aber am Ende irgendwie gar nicht, ja, das Interessanteste ist tatsächlich einfach irgendwie dieses ganze Ensemble. Und er ist für mich da so ein bisschen außen vor gewesen. Und ne, also das Rätseln darum, hat er es gemacht oder nicht, war eigentlich nie so wirklich da. Und die ganzen Shenanigans, die er mit dem irgendwie handeln und so gemacht hat, irgendwann habe ich gedacht, okay, es ist einfach nur zur Ablenkung da, dass wir denken, er ist das gewesen und dass wir gar keinen, also dass so ein bisschen eine Mystery reinkommt, die es vielleicht gar nicht gebraucht hätte.
Also ich fand schon, also A, Mystery-Aspekt interessant, aber ich glaube, das Mystery kommt jetzt nicht daher, verdächtigt man ihn nicht, sondern das Mystery ist, okay, wer ist es wirklich? Und das Mystery ist sein Charakter generell. Also weil er macht ja, er ist so was wie ein Protagonist, wenn man hier in diesem Film einen Protagonisten hat, weil er ja die Wandlung durchmacht, ne? Weil er vom Kollaborateur zum Widerstandskämpfer wird, ne? Also einen ideologischen Wandel durchläuft über den Film. Und ich glaube, dieser Mystery-Aspekt, wie steht sein Charakter wirklich und warum tut er die Dinge, die er tut und so weiter. Also das ist auch ein Teil, also das ist jetzt ein bisschen losgelöst vom eigentlichen Whodunit sozusagen. Mhm. Aber fand ich auch gleichermaßen spannend und ich fand auch, William Holden spielt das auch so geil. Also ich habe ihn auch fast nicht wiedererkannt aus Sunset Boulevard, obwohl es offensichtlich er ist, aber es ist halt einfach ein sehr anderer Typ, den er hier spielt, ne? So ein Typ, der von einer sehr egoistischen Weltsicht hin zu einer, wo er sich auch ein bisschen einen Dreck um andere schert, kommt. Dieser Character-Arc ist für mich sehr erfolgreich, obwohl wir viel Zeit einfach mit dem Gesamtensemble verbringen und er einfach nur im Hintergrund ist.
Okay, ja, gut, das kann ich schon sehen. Ich denke, ja, vielleicht habe ich ihn ein bisschen anders gesehen.
Ja, total fair.
Die Dynamik, die durch ihn reinkam, war natürlich super wichtig, dass die Gruppe überhaupt irgendwie eine Gruppe sein konnte. Also ich finde, das ist das Starke, ne? Der gemeinsame Feind. Neben den Nazis, wenn man, das ist halt noch was, ne? Man braucht neben den Nazis nochmal einen gemeinsamen Feind.
Aber das ist ja das Interessante.
Ja, klar.
An diesem Film, ne? Dass er eben dieses Lagerleben.
Ja, so. Es ist eigentlich schon fast so ein bisschen Slice of Life.
Nicht so schwarz-weiß porträtiert, ne? Also so, die leben ja trotzdem zusammen, die gerade mit diesem einen Aufseher da, der für ihre Baracke zuständig ist. Die haben halt eine Beziehung, ob sie es wollen oder nicht, weil sie im selben Ort lange Zeit zusammenleben. So und gerade auch, da ist William Holdens Charakter auch interessant, weil er ja einfach Handelsbeziehungen mit denen eingeht. Mhm. Ne? Also einfach, ja, wir stecken hier alle. Und er ist da sehr pragmatisch, ne? Um sein Leben so angenehm wie möglich zu machen da drin, spielt er das Spiel mit denen sozusagen. Und das ist, finde ich, moralisch auch sehr vielschichtig. Und da geht der Film auch über leichte Antworten hinaus, ne? Indem er die Nazis da, also gerade dieser eine Typ, der hat Charakter, der ist lustig. Mhm. Ne? Wir mögen den ja auch auf einer gewissen Art und Weise. Ne? Mhm. Ohne dass der Film jetzt jemals uns vergessen lässt, wer ist. Aber ne, da schreckt der Film nicht davor zurück, dass wir den auch lustig und dadurch halt auch ein bisschen sympathisch finden gelegentlich.
Ja, also gerade durch die Comedy einfach dann ein moralisch ambiguöser, ein Film über moralisch ambiguöse Charaktere in eigentlich, und das ist ja auch so überraschend, ne, weil so eigentlich gerade aus der Zeit würde man denken, dass es so wahnsinnig schwarz-weiß gesehen wird von völlig egal welcher Seite, vielleicht nicht von Nachkriegsdeutschland, ich glaube die... Weiß nicht, ob die sich getraut hätten, was moralisch ambiguös darzustellen, so kurz danach. Aber.
Oh, war das eine Überleitung oder war das?
Nö, ja, war es das?
Weil ich habe da Trivia zu.
Okay. Nee, das war einfach Zufall. Das war einfach etwas vollkommen unbeabsichtigt von mir behauptetes. Ich habe keine Ahnung.
Okay, dann ich nutze das jetzt einfach mal so richtig nice als Überleitung, weil der Release dieses Films wurde über ein Jahr verzögert, nachdem er schon fertig war, weil Paramount sich nicht geglaubt hat, dass Leute an einer Geschichte über Kriegsgefangene interessiert wären. Huh. Und dann gab es eine prominente Freilassung von amerikanischen Kriegsgefangenen im Koreakrieg, der zu der Zeit stattfand, den Paramount dann als Anlass genommen hat, den Film dann doch zu veröffentlichen, in die Kinos zu bringen. Und um die Chance für diesen Film in Westdeutschland zu verbessern, hat einer der Paramount Executives, Billy Wilder, vorgeschlagen, dass er doch die Wachen in dem Lager zu Polen machen könnte. Und nicht zu Deutschen.
Okay. That's a way of dealing with it, I guess.
Wo Billy Wilder super pissed von war, strikt geweigert hat, das zu tun und von diesem Typ eine offizielle Entschuldigung verlangt hat.
Sehr gut.
Die er nicht bekommen hat und daraufhin seinen Vertrag mit Paramount nicht weiter verlängert hat.
Sehr schön. Das ist die richtige
konsequent,
Reaktion.
Konsequent, aber sehr gut. Ja.
Super konsequent, würde ich sagen. Also,
fuck nice. That guy.
Also, so. Mhm. Straight back to denselben Attitüden, so kurz vor Anfang des Zweiten Weltkriegs, wo sie schon Filme zensiert haben für Nazi-Deutschland. Mhm. So. Einfach direkt zurück zu denselben.
Einfach direkt zurück. Ja, Gott, man wollte sich halt Deutschland wieder zurück ins Lager holen.
Ja, total.
Zurück ins Stalag.
Ja, war auch da schon wieder ein wichtiger Markt, einfach ein paar Jahre später.
Das ist unbelievable.
Tja, anders als Ace in the Hole war Stalag 17 dann aber ein absoluter Hit bei Kritikern und beim Publikum. Also Paramount war natürlich völlig zu Unrecht besorgt. Das Einspielergebnis von über 10 Millionen Dollar hat auch die Verluste von Ace in the Hole mehr als wettgemacht. Und laut seinem Vertrag wäre Billy Wilder eigentlich eine Profitbeteiligung zugestanden. Und das ist einer seiner absolut erfolgreichsten Filme. Und deswegen hat er sich einen hübschen Payday erwartet. Dann hat ihn aber die Paramount-Buchhaltung informiert, dass erstmal die Verluste von Ace in the Hole von seiner Profitbeteiligung abgezogen werden würden, bevor er was ausbezahlt kriegt, was ein weiterer Grund war, warum er den Vertrag mit Paramount nicht verlängern wollte.
Fucking Studios, ey.
Also noch nicht mal so diese kreative Studio-Buchhaltung, die es heute so gibt, ne, wo irgendwie die erfolgreichsten Filme nie Profit gemacht haben, oh Wunder, weil dann müsste man ja Profitbeteiligung ausschütten, sondern einfach, nein, der letzte Film ist dafür verantwortlich, den zieht sie auch noch ab, ist schon dreist.
Ja, ist halt zu einer Zeit, wo sie einfach alles sagen können.
Stalag 17 war für 3 Oscars nominiert, Director, Supporting Actor und Lead Actor für William Holden, der auch gewonnen hat, diesen einen Oscar.
Wer war denn als Supporting Actor nominiert?
Gute Frage, nächste Frage.
Ah, Robert Strauss.
Strauss.
Mensch.
Nicht mal.
Ja, ich meine, das
interesting.
Ich würde sagen, auch die größte Range unter den Nebencharakteren, weil er schon auch noch diese tragischen Momente hat und trotzdem Comedy und so. Ja.
Und Billy Wilder hat den Best Director Oscar verloren gegen seinen langen Weggefährten Fred Zinnemann. An dem man sich vielleicht noch erinnert, weil der einer der Typen war, der bei Menschen am Sonntag in Berlin in den 20ern schon mitgearbeitet hat, an seinem ersten Film, an dem er jemals beteiligt war.
Ach, Mensch.
Und die jetzt nicht direkt zusammen, aber halt zur gleichen Zeit abgehauen sind aus Deutschland in den 30ern und der eben auch eine riesige Regiekarriere in den Staaten hingelegt hat und hier den Best Director Oscar für From Here to Eternity gewonnen hat.
From Here
to Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe.
Ah, ich habe gesehen, ja, der Film hat auch den Supporting Actor für Sinatra bekommen.
Kennen wir den noch irgendwie?
Ja, das ist ein Name. Ich kenn halt den Titel, aber...
Okay.
Ja, ja.
Habe ich irgendwie noch nie von gehört. Aber gut, ich meine, das ist auch nicht unbedingt meine größte Expertise, diese Filme, ehrlich gesagt. Ja, aber spannend, dass es irgendwie sich so wieder zusammenfindet. Die Alumni sozusagen.
Stimmt, from Here to Eternity hat so einen ganz berühmten Kuss auf einem Strand in den ankommenden Wellen und so. Daher kennt man diesen Film.
Okay. Ah, okay.
Da fände ich es mal wieder, es wäre jetzt mal wieder hier so das Back to the Oscars, ha? Huh? Mal wieder gucken, hat er es wirklich verdient?
Ja, wir schauen ja nur Best Picture, dann werden wir, was hat ein Best Picture bekommen?
Ach so, right.
Naja, aber ich meine, der war, glaube ich, auch für Best Picture nominiert. Also.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der war nur für
Best Direct. From Here to Eternity.
Oh, der hat 8 Oscars gewonnen, das muss ja schon auch
Best Picture. Ja gut, aber stimmt.
Nee, Stalag 17 nicht.
Stalag 17 nicht. Ne,
genau, aber From Here to Eternity hat Best Picture auch gewonnen.
Okay.
Und Actor, oder? Oh nee, nur Actor nur nominiert.
Ja, Actor hat ja hier Stalag 17 gewonnen, oder?
Ja, genau.
Ja, Actor hat, genau.
Aber Actor waren sogar 2 Leute von From Here to Eternity. Einfach beide, also Burt Lancaster und Montgomery Clift waren beide für Leading Role nominiert.
Ja. Fandet ihr William Holden hier besser als in Sunset Boulevard?
Nein.
Ich muss sagen, ich habe ihn kaum wiedererkannt. Also für mich war das einfach komplett andere Person.
Ja, das ist schon
in dem Sinne eigentlich dann ja schon sehr, also er ist super gut, aber Sunset Boulevard hat eine ikonischere Performance, würde ich sagen. Hat William Holden übrigens auch so gesehen und seine Frau hat wohl immer gesagt, oder ne, hat das so gesehen, dass er den Oscar hier eher so für, als Wiedergutmachung für den nicht gewonnenen für Sunset Boulevard bekommen hat.
I mean fair. vielleicht.
Kann ich sehen, okay.
Es ist nicht so, als ob die Academy nicht aus Menschen bestehen würde, die denken manchmal auch, okay.
Jetzt ja, total. Ist ja ganz normal.
Throw him a bone.
Absolut.
Kommt mir so häufig vor.
Tja, so, jetzt. Wenn wir from Here to Eternity besprechen wollen, müsste jemand Back to the Oscars wiederbeleben.
Ja, jemand.
Wink, wink, nudge, nudge. Ja,
aber so einmal im Jahr erwähnen, vielleicht.
Vielleicht einfach so. Ich werfe das einfach mal in den Raum so.
Ja.
Vielleicht passiert irgendwas nächstes Jahr oder so. Mal schauen.
Ich habe jetzt gesehen, dass der nächste ja auch nochmal von Paramount ist. Ist das richtig?
Ja.
Wie viele hat er jetzt noch im Contract?
Der nächste ist sein letzter bei Paramount.
Ah ja, okay.
Also er hat den Vertrag nicht verlängert, aber der nächste Film ist halt noch.
Ja, ja, klar.
Also ich meine, ich weiß jetzt auch, und das habe ich noch nicht gelesen, aber hier Stalag 17 wurde ja ein Jahr lang nicht veröffentlicht. Also ich nehme mal an, den anderen hat er in der Zwischenzeit halt dann also gemacht. Mhm. Ne?
Okay.
Ich glaube, ja. Die sind ja beide 1953 rausgekommen, wenn ich mich recht erinnere.
Ah, macht Sinn.
Genau. Habt ihr ein Fazit zu Stalag 17?
Ich wollte noch zwei kleine Szenen erwähnen, einfach nur, um sie erwähnt zu haben. Und dann gebe ich mein Fazit.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Erstmal die kleine lustige, die ich erwähnt hatte ganz am Anfang mit Preminger. Einfach, dass er sich für den Anruf nach Berlin die Schuhe anziehen lässt.
Ja.
Die Stiefel anziehen lässt.
Ja.
Und er direkt wieder ausziehen lässt.
Das ist halt auch so ein kulturelles Ding. Da hat er Billy Wilder auch drüber geredet, dass er das halt, weil er so dieses sehr deutsche, hierarchische, okay, ich muss dem mein Heels zusammenschlagen, das muss er hören.
Ja.
Wenn ich sage, jawohl, ne, dann dafür zieht er sich die
an. Deswegen ist das.
Inhaltlich, genau. Und deswegen, das hat er damit so ein bisschen auf die Schippe genommen, dieses Obrigkeitshierarchische.
Okay, nice. Fand ich auf jeden Fall.
Was funktioniert.
Fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Eine nicht lustige Szene. Ich habe irgendwie gar nicht sagen können, wie halt auch eindrucksvoll der Anfang für mich war, als dann die beiden Leichen da so da liegen und dann einfach der Film so seinen Spartakus-Moment hat. Und so alle nach vorne rücken und halt alle stramm stehen und sich nichts sagen lassen. Deshalb war sehr powerful und auch eine starke Aussage, so einen Film so anzufangen.
Ja.
Und dann halt direkt das war direkt nach der Comedy. Also zuerst holt der Schulz diese ab und dann lacht man und dann geht's ins Düstere und man sieht, die sehen ihre Kameraden einfach so im Schlamm liegen und zeigen so ihren Mut und dann geht's wieder zurück in den Alltag. Fand ich sehr eindrucksvoll.
Ja, du hast so richtig den ganzen Ton des Films, ne? Am Anfang brechen die aus und dann werden sie erschossen. Super düster. Und dann hast du den ganzen Comedy mit dem Wachtypi und dann auch Otto Preminger, der da, wo sie die Planken auslegen, damit der da durch den Schlamm latschen kann, nicht durch den Schlamm latschen muss.
Oh, ja.
Und so. Und dann hast du gleich das mit den Leichen, ne? Und dann geht's wieder zurück. Und instant die Dynamiken klar gemacht, den Ton des Films eingeführt und so weiter. Also starkes Ding auf jeden Fall.
Ja.
Was ich dazu noch sagen wollte, es gab diese Sequenz und es gab noch eine andere, in der ich so das Gefühl hatte, irgendwie ist der Shot gerade ein bisschen awkward und ich weiß schon, woran es lag, aber warum sie es so gemacht haben, verstehe ich nicht so richtig. Nämlich, als die zwei Leichen da liegen, fährt ja die Kamera an dieser Reihe von Menschen vorbei und ich denke mir wirklich so, ihr steht jetzt schon alle hier seit einer Minute gefühlt.
Und keiner hat sie davor gesehen.
Keiner hat die Leichen gesehen, die hier direkt vor, also es ist quasi so, sie drehen ihre Köpfe sind alle weggedreht. Und dann schauen sie nach vorne in die natürliche Blickrichtung und sind überrascht, dass da die Leichen liegen. Das war für mich kurz so ein Moment von, das hat ein bisschen die Immersion kaputt gemacht, weil ich das Gefühl hatte, okay, es ist inszeniert dafür, dass wir das Erstaunen im Gesicht eines jeden Charakters sehen.
Ja, ja, total. Das ist 100% ein Moment, der für den Film halt gemacht
ist. Der hat mich auch rausgenommen. Also da muss ich auch ehrlich sagen. Vor allem, weil es auch so lang gezogen wird, weil es halt auch so sechsmal
genau. gemacht wird. Ja, genau. Wenn es irgendwie drei Leute gewesen wären, okay, meinetwegen, aber es ist einfach
alle. So jeder named Character.
Ja, genau, jeder named Character hat sein Moment. Gleichzeitig natürlich, also dramatisch, tragisch in diesem Moment.
Ja,
eben. Also, mich hat es gar nicht gestört, weil das ist was für mich funktioniert hat. So, die emotionale Verfassung der ganzen Named Characters im Prinzip klar zu machen. Und dadurch die Ausgangslage für alles, was danach kommt, zu schaffen, die emotionale.
Well, he did it again.
So, he did it again. Winning streak continues, würde ich sagen.
Mhm, auf jeden Fall.
Wo habt ihr denn eingeordnet?
In der Mitte. Der letzte Film war ja bei mir auf dem kollektiven ersten Platz ganz vorne. Und der jetzt auf den kollektiven zweiten Platz, der auch drei Filme sind, hat er sich aber in der Mitte eingereiht. Und zwar auf Platz 5 über Foreign Affair und unter Five Graves to Cairo.
Bei mir ist er auch auf Platz 5. Auch über Foreign Affair, aber unter Double Indemnity.
Bei mir ist er auch auf Platz 5. Und zwar hinter vor Foreign Affair und hinter Double Indemnity.
Joe, wir haben einfach, glaube ich, die gleiche Liste.
Die gleiche Liste. Ihr habt die identische Liste jetzt.
Vibing.
Ja. Der einzige Free Thinker in diesem Team. Ich werde hier von der 66% Mehrheit unterdrückt.
We're all individuals.
Ja, ich weiß. Ja, du warst schneller als ich. Ich wollte es eigentlich. I'm not. Ich wollte ihn auf Deutsch bringen, den Joke, weil ich den Film originär auf Deutsch gesehen hatte. Mann. Ich bin mal gespannt, ob da noch was reinkommt.
Ja, das, also wie gesagt, bei mir sind die Top, also Platz 1 ist gesetzt, Sunset Boulevard aktuell, und dann 2 bis 5 sind mehr oder weniger austauschbar untereinander. Also, das war Stardock 17. Wir haben gerade schon gesagt, einen Film hat er bei Paramount noch gemacht. Sabrina, ich weiß wie immer nur den Titel und sonst nichts über diesen Film. So,
alright, let's do it.
Es bleibt spannend.
Let's see.
Ich freue mich.
Genau, die Frage ist, geht der Winning Streak weiter? Ist das einer der legendärsten Film-Regie-Runs aller Zeiten? Wir werden sehen, wann der unterbrochen wird. Irgendwann wird es passieren, bin ich mir sicher.
Vermutlich.
Unausweichlich, ja.
Wann, das werden wir sehen. Nächste Episode Sabrina. Hört da wieder rein. Wenn ihr Stardock 17 gesehen habt, lasst es uns wissen, wie ihr den findet. Auf Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten in der nächsten Episode mit Sabrina. Bis dahin, macht es gut.
Ciao, ciao.
Bye.